Der Go Special Talk. Das Osterspecial aus Jerusalem. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Heute das Osterspecial aus Jerusalem. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go Special und begrüße euch zu diesem besonderen Go Special Talk kurz vor Ostern. Wir haben vorletztes Jahr einen Talk über Weihnachten in Israel und Palästina im Heiligen Land gemacht mit dem Mönch Nikodemus Schnabel. Da auf diesen zahlreiche positive Rückmeldungen kamen, haben wir noch einen weiteren gemeinsamen Talk gemacht. Der Titel lautete »Fragen an einen Mönch«. Auch diese Folge ist sehr hörenswert. Daher kam nun die Idee und auch der Wunsch von einigen Hörern auf, mehr über die Karwoche und Ostern im Heiligen Land zu hören. Wieder mit meinem guten Freund, dem Benediktinerpater Nikodemus Schnabel. So der Plan. Nun ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina in den letzten Wochen wieder stärker aufgeflammt, mit Verletzten und Toten auf beiden Seiten. Dazu gibt es Massendemonstrationen in Israel wegen der Justizreform, die Premierminister Bibi Netanyahu anstrebt. Gleichzeitig hat auch Nikodemus hier gesagt, es ist nicht nur wegen der Justizreform, sondern es ist auch eine grundlegende Ablehnung der rechtsradikalen Regierung in Israel. Dann ist Nikodemus Schnabel Anfang des Jahres zum Abt seiner Benediktinerabtei gewählt worden. Ihr merkt, viele, viele Themen zusätzlich zu Ostern, die wir heute alle hier ansprechen werden. Ich freue mich sehr, dass mein guter und langjähriger Freund Pater Nikodemus Schnabel, oder jetzt ja Abt Nikodemus, unser Gast ist. Auch dieses Mal wieder direkt aus Jerusalem, wo er ja lebt und arbeitet. Lieber Nikodemus, schön, dich wiederzusehen und vor allem auch wieder zu hören. Wie geht's dir?
Danke, ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder Gast bei dir sein darf. Ja, mir geht's gut, auch wenn in mir immer noch Gefühlschaos ist.
Liegt das daran, weil du jetzt ja nicht mehr nur noch Mönch bist, sondern Abt bist?
Genau, exakt. Also das liegt daran, dass ich immer noch am Verdauen bin von diesem Ereignis in meinem Leben. Mhm. Am 3. Februar wurde ich eben gewählt von meiner Gemeinschaft zum Abt der Domitien von Tapka. Damit verbunden ist eben, ja, Übernahme, und zwar wirklich unmittelbar. Also so eine Wahl ist wirklich auch, für die menschliche Seele schwer auszuhalten, weil das ist nicht so, dass man sagt, okay, man wird gewählt und dann nach dem Motto, dein Dienstantritt ist dann in 6 Wochen. Sondern mit der Annahme der Wahl, bumm, in dem Moment, also es ist wirklich so, ist man dann Abt. Das geht also sozusagen wirklich ähnlich wie bei einer Papstwahl, also da gibt es sozusagen keinen Moment des Durchatmens, sondern man muss sofort dann quasi funktionieren, hineinspringen. Und eben für mich das Gefühlschaos, weil damit auch mir klar war, ich muss meine andere Aufgabe, die ich jetzt noch habe, nämlich Patriarchalvikar, für alle Migranten und Asylsuchenden des lateinischen Patriarchats zu sein, eben abgeben. Und da gibt es Pfingsten sozusagen, die Zäsur. Äbte werden auch geweiht. Es gibt noch eine Abtsweihe. Mhm. Hat eher liturgische Art. Also rechtlich bin ich jetzt schon Abt, aber es ist nochmal so ein öffentlicher Punkt, wo ich sozusagen auch die Pontifikalien überreicht bekomme. Das heißt, dann liturgisch auch als Abt fungieren kann. Und das wird dann der Punkt sein, der 28. Mai, wo ich meine bisherige Aufgabe schweren Herzens abgeben werde, die mit den Migranten und Asylsuchenden, und dann voll und ganz Abt meiner Gemeinschaft bin.
Okay, nochmal 2 Fragen. Warum wurde ein neuer Abt gewählt?
Ja, das war ganz regulär dran, wobei sehr überraschend. Ich glaube, das kommt noch dazu, warum dieses Gefühlschaos. Unsere Gemeinschaft und ich selbst waren jetzt auch gar nicht groß darauf vorbereitet, weil eigentlich wählen wir unsere Äbte auf 8 Jahre. Mhm. Das heißt, mein Vorgänger hätte noch bis 2026 gehabt. Das heißt, also da war jetzt, stand überhaupt keine Wahl an. Nur unsere Kongregation hat als Letzte jetzt endlich auch eingeführt, was in der gesamten benediktinischen Konföderation, also bei anderen Benediktinern üblich ist, eine Altersgrenze. Das heißt, mit 75 muss man aufhören. Und die ist eingeführt worden beim letzten Generalkapitel im Herbst letzten Jahres. Und ja, mein Abt hat das auch unterstützt, der dann aber schon im November sogar 76 wurde. Und damit war klar, mit Inkrafttreten der Beschlüsse wird er automatisch sein Amt abgeben. Und das heißt, dann hat sich sehr, sehr kurzfristig auf einmal ergeben, unser Abt hört auf, aus der besagten Altersgrenze, aus Altersgründen, und wir müssen neu wählen. Und so gesehen hatten wir jetzt nicht den klassischen Weg, dass wir wussten, okay, jetzt der Abt hat noch 1,5 Jahre, ein Jahr, ein halbes Jahr und langsam kann man so drauf zusteuern, sondern das war so ein Ding, ja, das wurde bewusst im November. Naja, dann ist die Sache, na gut, und dann Ende Januar, Anfang Februar wählen wir. Ja, das ist schon sehr kurz.
Und wie wird man gewählt? Ist das eine geheime Wahl? Muss man sich da bewerben oder fällt es los? Wie muss man sich das
Wahl
vorstellen?
geheim ist, in der Tat. Ich darf darüber jetzt auch wenig berichten. Also jetzt weder das Ergebnis der Wahl noch jetzt die Wahlgänge und hin und her. Ich kann jetzt nur theoretisch sagen, es gibt keine Wahlwerbung, es gibt quasi keine Kandidatur in dem Sinne, sondern es ist so, passives Wahlrecht, also gewählt werden, kann jeder Mönch, der mindestens 6 Jahre ewige Profess hat. 6 Jahre voll und ganz dabei ist und der eben dazu befähigt ist, klassischerweise aus der Gemeinschaft selbst. Es ist aber durchaus auch möglich, und das haben wir in der Vergangenheit sogar sehr häufig praktiziert, man könnte auch einen Mönch aus einem anderen Kloster wählen. Und genau, und quasi in den ersten Wahlgängen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Irgendwann gibt es dann Diskussionen und dann reicht die einfache Mehrheit, wie auch immer. Und wie gesagt, genau, und die Wahl, wenn ein Ergebnis stattfindet, dann wird eben der Gewählte, wenn er anwesend ist, wenn er aus dem einen Kloster ist, gefragt, ob er die Wahl annimmt. Wenn er da Ja sagt, dann spricht er das Glaubensbekenntnis, bekommt das Kreuz überreicht und ist damit Abt. Und dann
Und
kann
kann
er
man da
quasi
eigentlich
wählen.
auch Nein sagen oder ist das ein Affront?
Ja, natürlich kann man Nein sagen, das kann man auch
Theoretisch.
gerne im Vorfeld machen. Und ich gebe auch ehrlich zu, also im Vorfeld habe ich jetzt nicht auf mich verwiesen, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich bin Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende, bin da sehr, sehr glücklich. Ich glaube, und das macht mich auch froh, es hätte auch andere fähige Mitbrüder gegeben, die das machen könnten. Nur die Frage, es gibt halt Wahlen, die eine gewisse Dynamik haben, wo ein Nein auch eine Arroganz wäre. Also wir sagen, ein Verweigern eines Willens, der einfach klar da ist. Und für mich war das auch klar, der Verlauf der Wahl war für mich übereindeutig, dass ich sage, gut, wenn dem so ist, dann sage ich Ja dazu und vertraue auf die Barmherzigkeit der Brüder und auf die Gnade Gottes und gehe das an, ja.
Aber weißer Rauch steigt da nicht auf bei euch, das ist dem Papst vorenthalten.
Das dem Papst vorbehalten. Bei uns werden die Glocken geläutet. Also die Wahl war in Tapga und das heißt, alle, die da sind, alle Volontäre, Angestellte, Gäste werden halt gerufen in die Kirche. Und es gibt dann halt tatsächlich in der Kirche einen Akt, wo der Abt Präses, der Wahlleiter, dann wirklich den Gewählten vorstellt. Es wird entsprechend Tedeum gesungen. Und es gibt dann auch noch, dass alle Brüder, das ist auch ein sehr besonderer Moment, einem dann nochmal einzeln Gehorsam versprechen, also sozusagen einzeln zu einem treten und sagen, hiermit akzeptiere ich dich als mein Abt. Und ja, und wie gesagt, aber das sind Momente, die gingen sehr radikal schnell. Also ich erinnere mich noch, das war für mich so ein Moment, das Ergebnis, du weißt, okay, jetzt hat es dich getroffen, wirst gefragt. Du stimmst dem zu, dann heißt es aufstehen, Glaubensbekenntnis. Also das geht ja in Minuten. Das ist ja so schnell und auf einmal ist man an einer vollkommen neuen Rolle. Ich bin jemand, der eigentlich nicht auf den Mund gefallen ist und ich war noch nie so unfähig, einen sinnvollen Satz zu formulieren. Und dann war danach so ein Sektempfang und ich sollte irgendwas sagen. Und also ich habe eigentlich dann nur Stuss erzählt. Also ich habe also, genau, also wirklich, es war ein Gefühlschaos und ich merke, ich bin da immer noch am dran verdauen. Weil es wirklich jetzt eine entscheidende Lebenswende ist, ja, die ich, wie gesagt, nicht geplant habe, auf die ich mich nicht vorbereitet habe.
Aber kann man sagen, ein Traum ging in Erfüllung?
Nee. Also klar, nein, weil das muss ich sagen. Also vielleicht, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja,
Ich
gerne,
war
gerne.
ja schon mal in der Verantwortung 2016 bis 2018 als Prior-Administrator. Ich habe unser Kloster schon mal geleitet.
Das heißt Interimsleiter.
Interimsleiter,
genau.
Ich war, okay. Stand da schon mal vorne dran. Hatte da durchaus, es gab da eine Wahl 2018, da wäre ich mehr als bereit gewesen, auch die Verantwortung weiter fortzuführen,
ja, nicht nur
mystisch, sondern ganz. Damals wurde mein Vorgänger gewählt. Da war dann die Frucht, dass ich dann ein Jahr Sabbatical gemacht habe, was vorgesehen ist, macht jetzt mein Vorgänger auch, der macht jetzt sein Sabbatical in Polen gerade.
Okay.
Und da war ich halt im Auswärtigen Amt, es war eine geniale Zeit, berate für Religion und Außenpolitik, war dann ja in Belgien, war in Rom, wie gesagt, habe dann diese neue Aufgabe bekommen als Patriarchalvikar, lateinisch Patriarchat und so weiter. Und das heißt, jetzt war ich jetzt einfach in einer neuen Aufgabenumschreibung, wo ich überglücklich war also, und bin. Also noch, aber ich musste jetzt halt aufgeben, schweren Herzens, wo ich sage, ich habe da wirklich eine neue Berufung entdeckt, zu sagen, wirklich da zu sein für die Migranten und Asylsuchenden, wirklich für die unsichtbaren Christen, für die Verachteten, für die Marginalisierten. Habe eben diese Aufgabe ja übernommen im Sommer 2021.
Ja.
Bin jetzt wirklich auch an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, jawohl, ich habe ein super Team um mich herum. Ich habe mich auch sehr vernetzt. Ich durfte den Papst jetzt nach Bahrain auch begleiten, wollte auch mich stärker noch vernetzen mit der Golfregion, wo es ja auch 3,7 Millionen Katholiken gibt. Alle ausnahmslos diese modernen Arbeitssklaven.
Okay.
Wollte mich ja auch vernetzen, eben gesagt, mit Rhodos, mit Griechenland, mit anderen. Also ich hatte schon so richtig Lust auf so eine Aufgabe. Jawohl, das mache ich jetzt demnächst.
Ja, ja.
Und da war natürlich jetzt die Abtswahl wieder so ein Bruchmoment zu sagen, okay. Das heißt, es war wie so ein Déjà-vu-Erlebnis nach dem Motto und wieder Zelte abbrechen, wieder sozusagen aus, sage ich mal, so einem fahrenden Zug springen, wieder halt neu anfangen. Und also ich bin damit versöhnt, ich möchte jetzt auch nicht weinerlich klingen. Ich freue mich auch sehr über das Vertrauen meiner Mitbrüder. Das ist ein enormer Vertrauensbeweis, die mich ja quasi auch gewählt haben als jemand, der die letzten Jahre eher außerhalb des Klosters war, sozusagen die Energie ja sehr stark nach außen auch gelenkt hat. Und jetzt haben die Brüder eigentlich gesagt, das war mein Gefühl, Nikodemus, komm zurück. Deine erste Liebe ruft dich, du bist Mönch dieser Gemeinschaft, komm, wir brauchen dich, komm, wir wollen dich jetzt als Abt haben. Und da sage ich, dem kann ich mich nicht verweigern, aber ich merke halt jetzt von der emotionalen Ebene, das braucht ein bisschen Arbeit, weil ich jetzt sozusagen innerlich schon wieder Weichen umstellen muss und wieder an so einem Nullpunkt bin, wo ich wieder neu anfange. Und ja, deswegen würde ich sagen, ein Traum geht in Erfüllung, das passt es nicht, sondern eher, wenn ich vielleicht die Überschrift gebe, ja, die erste Liebe ruft.
Okay. Aber das mit den ausländischen Christen, den Arbeitsmigranten, das läuft natürlich weiter, aber du kannst jetzt keinen Nachfolger bestimmen, sondern so schnell wie du abwurdest, wird das jetzt auch...
Nein, ganz im Gegenteil. Ich baue keinen Nachfolger auf.
Ah, sehr gut.
Das war ja auch ein Punkt. Ich habe auch gesagt, ich kann nicht aus dem fahrenden Zug springen. Deswegen meine allererste Amtshandlung als neuer Abt war, von Rom eine Dispens zu erbitten. Also ich meine, da macht man sich gleich beliebt. Da haben wir gleich eine Ausnahmeregelung, weil eigentlich müsste ein Abt innerhalb von 3 Monaten nach der Wahl geweiht werden.
Ach, deshalb auch Pfingsten, weil das habe ich mich gefragt, warum du so viel später diese liturgische Einweisung bekommst und Weihe.
Habe ich gesagt, dass ich meine Abtsweihe verschieben kann. Ich möchte da eine längere Zeit. Ich habe gesagt, Pfingsten ist natürlich erstmal auch, das war mein Wunschtermin, um auch zu sagen, Pfingsten ist natürlich der Ort, wir sind der Pfingstort, wo uns verortet wird. Pfingsten habe ich selbst in 2009 meine feierliche Profess gemacht, also vor 14 Jahren, ist wieder nochmal ein Ja sagen, die erste Liebe, habe ich ja schon gesagt, und natürlich auch Zeit zu gewinnen, um zu sagen, gut, jetzt der 3. Februar, Pfingsten ist der 28. Mai. Das heißt, da haben wir eigentlich fast 4 Monate, der ich dann auch, weil ich mein todtraurig war, auch der lateinische Patriarch, der schon auch vor der Wahl gesagt hat, okay, ich werde es nicht verhindern, wenn sie dich wählen, aber ich fände es natürlich schöner, wenn du nicht gewählt würdest. Also es stand schon gewohnt irgendwo im Raum. Aber es war schon klar, es war nicht mein Wunsch. Aber natürlich, ich habe mich dem auch nicht verweigert, sagen wir so.
Ja.
Und dann habe ich dem Patriarchen gesagt, okay, wenn ich gewählt würde, wenn das wirklich eintreffen sollte, dann verspreche ich wirklich einen guten Übergang und tu nicht einfach sagen, so, ich bin gewählt und tschüss.
Okay.
Jetzt noch, während wir hier sprechen, bis Pfingsten noch die volle Verantwortung als Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende mit der Hauptverantwortung auch meine Nachfolge zu regeln.
Das okay.
heißt, der Patriarch vertraut mir da auch. Also ich selbst baue jetzt meinen Nachfolger auf, versuche auch die Zuständigkeit innerhalb des Vikariats neu zu strukturieren. Zum Beispiel meine Stellvertreterin, das ist eine deutsche Ordensfrau, die du übrigens auch besten kennst, können wir auch mal nennen, Gabriele Penker.
Die, ach, ja, okay, die hat mit mir studiert in meinem Programm, stimmt.
Können wir ja mal nennen, genau.
Sozusagen. Ach, die Gabriele, ja, grüß sie mal ganz herzlich.
Ja, mach ich
noch. Wahnsinn.
Meine Stellvertreterin.
Mhm.
Ich möchte auch überlegen, dass sie noch mal eine viel wichtigere Rolle bekommt, dass wir
okay.
quasi eher in Richtung Doppelspitze gehen, als sozusagen, sage ich mal, Chef und Vertreterin, sondern
ja,
ja. Doppelspitze. Das heißt, das sind aber alles Sachen, die sind auch meine Haupthausaufgaben jetzt, wirklich zu sagen, guten Übergang, dass ich wirklich dann auch Pfingsten sagen kann, liebes Vikariat, das tut mir weh. Ich muss Abschied nehmen, aber ich kann das im guten Sinne, dass ich wirklich sage, ich übergebe ein bestelltes Haus, hinterlasse kein Chaos, sondern wirklich ein Vikariat, wo ich sagen kann, das kann ich guten Herzens auch übergeben und das einfach ja, anderen Menschen anvertrauen und meinen Brüdern dann auch sagen, so, jetzt bin ich nicht mehr Abt nur im Nebenamt, jetzt habt ihr mich voll und ganz.
Okay. Und bist du nervös mit Blick auf Pfingsten und die Weihe? Oder ist es noch so weit weg und du hast so viel zu tun, dass du noch keinen Gedanken richtig verschwenden konntest?
Exakt.
Okay.
Das stimmt. Gefühlt ist das in den letzten Jahrzehnten, aber natürlich merke ich schon, jetzt es rückt näher und näher. Und ja, natürlich, ich muss auch einige Vorbereitungen treffen. Also jetzt zum Beispiel, ich brauche ja einen Ring, der mir überreicht wird. Da kann ich jetzt keinen von Vorgängern nehmen. Die hatten alle kleinere Finger als ich.
Okay.
Ultra. Auch da habe ich einen viel größeren Kopf als alle meine Vorgänger. Kreuze kann ich übernehmen. Brustkreuze, die passen
okay.
auch. Die sind ja jetzt nicht so körpergrößenabhängig. Und auch einen Abtsstab kann ich auch von Vorgängern nehmen. Da sozusagen muss ich mit keinen Kopf drüber zerbrechen. Aber eben einige gewisse Sachen muss ich halt schon organisieren. Natürlich auch. Irgendwann muss ich bald auch mal eine Einladung schreiben, muss auch schauen, wie wir den Tag organisieren und so weiter. Klar, also so ganz ohne Vorbereitung geht es nicht. Mhm. Aber ich merke, momentan beschäftigt mich noch viel stärker wirklich der Alltag, der Vikariat und natürlich auch, jetzt zum Beispiel unser Studienjahr geht zu Ende ja vor Ostern. Also da bin ich ja auch der Hauptverantwortliche, auch zu schauen, dass das Studienjahr gut zu Ende kommt und, und. Also sag mal, beide Aufgaben, die ich habe, haben genug Arbeit, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag da träume davon.
Okay.
Das ist noch ein bisschen hin.
Ja, und cool, dass du dir dann auch noch die Zeit nimmst, jetzt hier über zwei Kontinente noch das Interview zu machen bei all dem. Kannst du noch mal für die, die nicht so viel wissen, sagen, was sind deine Aufgaben als Abt?
Genau, Abt kann man einfach sagen, ist der Vorsteher oder der Chef. Oder wobei Chef sagt, also Abt ist natürlich auch Vorsteher. Wenn man natürlich die Bendix-Regel liest, also das ist jetzt eher Business-Sprache. Die Bendix-Regel würde eher sagen, der Abt ist eigentlich der Vater. Das bedeutet ja der Vater der Gemeinschaft, wobei man natürlich das auch missverstehen kann. Also ich will meine Mitbrüder nicht infantilisieren und sagen, das sind irgendwie hier meine Kinder und ich bin irgendwie der, der Durchblick hat, sondern ich bin, sage ich mal, der vorne dran steht, der Obere unserer Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die an zwei Orten ist. Das heißt, wir haben ja die Zionsabtei, dort der Abt sitzt auch, auf die Domitio in Jerusalem. Und wir haben ein Priorat, da sitzt ein Prior, das ist sozusagen einer meiner Stellvertreter in Tapka, wo ich auch Abt bin. Das heißt, ich habe diese zwei Häuser und das heißt, die mir zuerst anvertrauten sind meine Brüder, die Mönche.
Wie viele sind es momentan?
12, wir sind 12 zurzeit.
Okay.
Dann kommt dazu aber noch viel, viel mehr. Natürlich kommen da unsere Studierenden dazu, die Volontären, unsere Angestellten, die Pilger, die verschiedenen Aufgaben, die wir haben. Natürlich auch die Wirkung nach außen, also sprich angefangen vom Fundraising über viele andere Sachen. Das heißt, es ist einfach auch eine Aufgabe, die sowohl stark nach innen wirkt, für die Brüder wirklich da sein, der Ansprechpartner, der auch schaut, dass es jedem gut geht, dass jeder auch so gefördert wird, wie es seinen Talenten und Stärken entspricht, aber auch auf seine Schwächen und Bedürfnisse Rücksicht nimmt und auch zu schauen, dass jeder eigentlich mit seinen Stärken wächst und seine eigenen Schwächen und die der anderen tolerieren lernt. Das ist sozusagen diese Aufgabe nach innen und dieses geistige Prozess der Gottsuche und nach außen ist einfach zu gucken, ja. Wie kommt das Geld rein? Wie positionieren wir uns auch? Wie sind wir da für die Pilgerinnen und Pilger, für die einheimischen Christen, für die Profi-Christen, für die Migranten, Asylsuchenden? Genau, welche Aufgaben wollen wir übernehmen für die Weltkirche, für die Ortskirche und so weiter und so fort? Also definitiv kein Job, der langweilig ist.
Okay, da schließt sich meine nächste Frage an. Was wünschst du dir für deine Amtszeit, für die Gemeinschaft der Benediktiner in den kommenden Jahren? Gibt es da so eine Programmatik oder gibt es ein Leitwort?
Ja, also da, so weit bin ich noch nicht. Also erstmal bin ich da, erstmal zuzuhören. Das ist das Allerwichtigste, wirklich, wie ich gesagt habe, den Einzelnen zu verstehen, zu entdecken, die Stärken, Talente, aber auch die Schwächen und Bedürfnisse. Und dann halt zu schauen, wie kann möglichst jeder Einzelne glücklich werden? Und wie können wir auch als Gemeinschaft gemeinsam glücklich werden? Und wie können wir halt einfach Gott suchen? Im guten Sinne. Und dazu gehört, glaube ich, dass niemand unterfordert wird, niemand überfordert ist, dass jeder auch Aufgaben hat, die ihn erfüllen, wo er im guten Sinne fruchtbar sein kann. Und was ich mir wünsche, das kann ich auch sagen, klar. Was ich sehe, wir sind gerade an so einem ganz entscheidenden, spannenden Punkt. Wir sind 12 Mönche, das ist nicht viel. Die Altersstruktur ist aber sehr gesund. Das heißt, es gibt keinen Grund zur Panik. Also wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, alles gut. Durchatmen, kein Grund zur Panik. Aber es gibt auch keinen Grund zum Zurücklehnen. Also es ist jetzt nicht einmal mit 12 Mönchen, 2 Häusern und die ganzen Aufgaben, die wir haben, Stichwort Studienjahr, Stichwort Beth Noah, Stichwort Pilgerseelsorge, Stichwort Auslandsseelsorge, Stichwort Pilgerhaus und, und. Also das ist jetzt schon, ich sag mal, da dürfen jetzt auch nicht viele gleichzeitig krank werden, das muss man auch sagen. Also das heißt, es ist ja auch kein Grund zu so einer Gemütlichkeit, ja, läuft schon. Das heißt, wir sind genau in so einem ganz spannenden Graubereich, ohne Panik, aber ohne falsche Gelassenheit. Jetzt ist die Zeit, Weichen zu stellen für die Zukunft, was dazu total hilfreich ist. Wir haben die Domitio, die Abtei, jetzt sozusagen bald durch General saniert. Wir hatten jetzt schon die Altarweihe. Das heißt, so ein äußerer Aufbau der Gemeinschaft ist erfolgt. Jetzt muss der innere Aufbau erfolgen. Was ich mir wünsche, ist jetzt wirklich, dass wir einfach jetzt wachsen, aber nicht einfach nach dem Motto, wir brauchen mehr für das, was wir eh schon tun, sondern auch neu die Fragen stellen. Welche Tagesordnung wollen wir wirklich? Ja, wie wollen wir beten? Wie wollen wir essen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Also alles nochmal neu durchdenken, weil wir müssen ja das auch quasi neu mit Leben füllen. Wir haben lange gebetet unten in der Krypta und haben mit den Studenten zusammen in einem Haus gewohnt. Alles beengt. Auf einmal kriegen wir wieder zurückgeschenkt die große Kirche, das große Kloster.
Wie
Das
lang war die
heißt,
Renovierung? Wie lang war die Renovierung?
2 Jahre.
2 Jahre, genau.
Genau. Und da ist sozusagen wirklich, das muss jetzt neu mit Leben gefüllt werden. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Und was ich sehe und wo ich total Lust zu hätte, und ich gebe zu, mir ist ganz kostbar, dass wir der Pfingstort sind, eben der Ort der Internationalität versprüht, der wirklich dieses, ja, auch dieses Rausgehen und Mut haben versprüht. Und eben, ich gebe auch zu, natürlich hat meine Arbeit mit den Migranten Asylsuchen nämlich auch massiv geprägt. Das heißt, für mich ist die Frage, können wir auch den Mut haben, vielleicht internationaler zu werden? Da hätte ich total Lust zu. Aber ich glaube, auch das muss behutsam und mit Maßen und gut durchdacht geschehen. Weil wir sind natürlich auch eine deutschsprachige Abtei, von dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Gegründet. Wir haben natürlich auch die große Verbindung zur deutschsprachigen Welt. Ich meine, nicht umsonst, die Bundesrepublik Deutschland hat jetzt maßgeblich diese Generalsanierung finanziert. Das heißt, da ist auch eine Verpflichtung da gegenüber Deutschland und der deutschsprachigen Welt. Aber ich finde, wir sind halt mehr als dieser ganz kostbare Pilgerort, als dass wir nur für die Deutschsprachigen da sind. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Aufgabe, weil beide Orte, sei es jetzt Tapka, die Brotvermehrung, wo ja auch viele Behinderte und Jugendliche kommen, Das ist ja ein Ort, der international geliebt wird, eben die Brotvermehrung, die 5000, das zeigt ja schon so eine gewisse Sprengung von Grenzen. Und der Pfingstort ist ebenfalls. Ich finde, wir sind zwei Orte, die haben einfach zu stark internationalen Flair, als dass wir sie zu stark national verengen.
Okay.
Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Menschen Sehnsucht nach Heimat haben, Heimat in Sprache. Und ich möchte die Leute auch nicht heimatlos machen. Das heißt, ich glaube, das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Herausforderung.
Das klingt so, ja.
Unmittelbar ansteht, wie gehen wir als deutschsprachige Gemeinschaft in die Internationalität.
Ja, zumal ja die katholische Kirche Weltkirche ist, ja. Und Benediktiner gibt es wahrscheinlich auch auf jedem Kontinent.
Ja, und massiv.
Und so, ja.
Klar, wir sind ein wachsender Orden, wir sind eine wachsende Kirche. Natürlich, Klammer auf, Klammer zu, nicht in Deutschland.
Ja, ja,
und das ist natürlich jetzt die Frage, ich meine, klar, was ich jetzt halt auch erlebe durch meine Migranten-Asylsuchenden. Ich habe 100.000 Migranten-Asylsuchenden aus Indien, aus Philippinen, aus Sri Lanka, aus Vietnam, aus China, aus Afrika, Lateinamerika. Mhm. Klar, natürlich gibt es da überall auch Benediktiner, natürlich gibt es eine große Sehnsucht. Also ich meine, das ist dieses eben, wie gesagt, ich deute jetzt nur an, diese Spannungen. Ich meine, es ist ja typisch benediktinisch, immer das rechte Maß zu finden. Also wie können wir verpflichtet sein, unserem historischen Erbe, wirklich als deutschsprachige Abtei, und wie können wir aber auch verpflichtet sein der Zukunft? Glaube ich, da bin ich ganz tief von überzeugt, jenseits von Nationalismen liegt. Und gerade in einem Land, wo ich lebe, wo der Nationalismus dermaßen ungut blüht, glaube ich, ist es auch eine prophetische Aufgabe, dass wir eben nicht da irgendeinen Nationalismus ausleben. Deswegen, also, aber das wird genau, wie gesagt, ich habe noch nicht die Antwort. Ich habe die Fragestellung. Die Fragestellung ist mir klar. Und da muss man, glaube ich, auch als Gemeinschaft mit den Brüdern im Dialog darum ringen, wie das rechte Maß sein kann, ohne in einen dieser Straßengräben zu gelangen. Nach dem Motto, ist ja egal, total international, wir haben überhaupt keine Beheimatung. Oder der andere Straßengraben, wir sind eben die deutsche Abtei, die man sich vorstellen kann.
Okay.
Ich glaube, da spannend, wie wollen wir in die Zukunft gehen.
Ja, klingt spannend. Bin gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt bei euch. Ursprünglich hatten wir uns ja verabredet, um über die Karwoche und Ostern zu reden. Jetzt kam deine Abtwahl, hast jetzt ja schön dargelegt, auch wirklich überraschend für dich. Also du hast zwar aus tiefstem Herzen dann Ja gesagt, aber du hast es nicht so als Plan gehabt, dich da zur Wahl zu stellen. Lass uns mal auf Ostern gucken. Ostern im Heiligen Land ist ja abgefahren. Du hast es jetzt schon viele, viele Male erlebt. Ich habe es auch zweimal erlebt. Diese 24 Stunden ab Gründonnerstag kann man ja einen ganzen Tag zu irgendwelchen Gottesdiensten, Festlichkeiten, Gemeinschaften gehen. Ist für dich das jetzt dieses Jahr ein normales Ostern oder merkst du jetzt deine Abtrolle, alle wissen das ja, hat das jetzt verändert, dein Ostern?
Ja, in dem Sinne, ich gönne mir jetzt mal etwas, was ich noch nie gemacht habe.
Und zwar?
Ja, du kannst leicht erahnen. Also ich bin ja noch nicht bendizierter Abt. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht Abt mit Stab und Mitra und Ringen und das Ganze. Das heißt, wenn das kommt, gibt es da auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass ich Ostern Jerusalem feiere. Und zwar natürlich auch in der Doppelrolle einerseits als Abt der Domitio in der Domitio, aber andererseits natürlich auch Präsenz zeige. Und das ist auch eine ganz klare Erwartung, die der Patriarch auch formuliert hat. Also wenn zum Beispiel Gründonnerstag die heiligen Öle geweiht werden, dann habe ich als Abt da zu sein. Und zwar als einen der wichtigen Hauptkonzelebranten, weil ich bin ja auch noch Mitglied der Bischofskonferenz als Patriarchalvikar. Und tatsächlich, da verrate ich nicht zu viel, dass der Patriarch sehr darauf drängt, auch wenn ich jetzt als Patriarchalvikar ausscheide, dass er trotzdem jetzt meine Rolle als Abt mich weiter gern hätte als Mitglied der Bischofskonferenz und damit sozusagen auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Ortskirche spiele. Das heißt, da gibt es dann schon noch eine enorme Erwartung, auch jetzt beim Sonntag schon, dass ich einfach da bin und präsent bin und an seiner Seite bin.
Ja.
Weil das aber erst Pfingsten ja geschieht, wo ich so richtig Abt bin, sozusagen bendizierter Abt, gönne ich mir etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde jetzt Gründonnerstag bis Ostersonntag in Tapka verbringen.
Ah, gar nicht in Jerusalem.
Nein,
okay.
Wie gesagt, weil ich immer in Jerusalem war, habe das dort immer gefeiert. Wir kennen das auch bestens dort. Ich habe noch nie das Triduum in Tabgha, in so einem Nebenkloster gefeiert, in so einem Priorat. Und mir ist irgendwie auch ein Anliegen, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt zu Beginn meiner Amtszeit auch klar machen, weil es ist klar, ich bin bekennender Jerusalem-Fan, ich bin bekennender Stadtmönch. Ich muss niemandem beweisen, dass ich Jerusalem mag. Das glaubt mir jeder. Aber ich glaube, die Brüder in Tabgha, die haben es verdient, dass ich ihnen auch sage, ich bin auch euer Abt. Und das Kloster am See Genezareth ist mir kostbar, ist mir wichtig und liegt mir am Herzen. Und ich möchte die kostbarsten Tage des Jahres mit euch feiern, ganz bewusst mit euch als Teilgemeinschaft am See und diese Tage bei euch sein.
Ist, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung, ja. Auch eine sehr wertschätzende Entscheidung, weil in Jerusalem, an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt, begraben, auferstanden ist, nicht zu sein, wenn man da sonst immer lebt, ist natürlich auch ein gewisser Verzicht und trotzdem spürt man dir auch die Freude für Tabgha ab. Erzähl doch mal, was, wenn jetzt Leute noch nächste Woche nach Jerusalem fahren, was würdest du empfehlen und sagen, das müsst ihr einfach erleben, das ist so einmalig. Ich habe auch ein Beispiel, ich kann erzählen, was ich einmalig finde oder besonders bemerkenswert.
Also ich glaube, was erstmal gut ist, man kann ja 2 Wochen Ostern in Jerusalem feiern. Entschuldigung. Wir haben ja 2 verschiedene Kalender. Also das heißt, oder 2 verschiedene Berechnungen des Osterdatums. Und dieses Jahr ist es so, dass das ist eigentlich optimal, das ist das Beste, Ostern 1 Woche auseinander liegt. Das heißt, natürlich schöner wäre es gemeinsam, nur gemeinsam ist Chaos pur. Dann klappt gar nichts. Wenn es jetzt irgendwie so 4 Wochen oder 5 Wochen auseinander ist, das fühlt sich komisch an, weil das hat nichts miteinander zu tun. Aber genau diese 1 Woche entzerrt, aber hält auch noch die Klammer. Also, dass man wirklich sozusagen, während man selbst, sage ich mal, gerade Ostern feiert, fangen halt die Ostkirchen an, den Palmsonntag parallel zu feiern. Das heißt, so gesehen, dieses Jahr ist optimal. Man kann quasi 2 Wochen gleich das Ganze mitnehmen. Das heißt, zum Beispiel der Gründonnerstag der Ostkirchen ist bei uns der Osterdonnerstag, deren Karfreitag unser Osterfreitag und quasi, das heißt so gesehen, kann man ganz entspannt gleich ganz 2 Wochen Urlaub machen. Was ich gut finde, ich mache jetzt ein paar, natürlich der Palmsonntag schon, die Palmsonntagsprozession vom Ölberg hinab in die Stadt ist schon genial. Es hat sowas bisschen von Karneval in Rio auf katholisch auf dem Ölberg, ist auch so der Tag, wo Jerusalem gefühlt eine christliche Stadt ist, eigentlich der einzige Tag im ganzen Jahr, wo wirklich, weil die Christen, die ganzen Pfadfinder und wirklich alle auch Flagge zeigen, wirklich da sind, wirklich auch ganz stolz, ganz laut Hosanna singen und auch schon Halleluja und alles so. Das ist schon und sehr international, wirklich, kommen die auch alle meine Migranten dazu und ja, also das ist ein schon sehr, sehr starker Tag. Dann natürlich, was ich immer empfehlen kann, sind die Liturgien in der Grabeskirche. Die haben immer natürlich einen eigenen Charme.
Die in
Natürlich
der
nicht.
orthodoxen Kirche ja Auferstehungskirche heißt, ja,
Genau, richtig.
spannenderweise,
Genau,
ja.
Grabes- und Auferstehungskirche, genau. Dann würde ich natürlich klar bei uns immer empfehlen, die Domitio, also Fußwaschung. Wir sind halt der Ort des letzten Abendmahls. Da würde ich halt auch sagen, ich meine, das ist auch eine Spezialität, die manche Pilger machen. Die sagen, sie feiern bewusst die Ereignisse, wo sie waren. Das heißt, also wir erleben das auch immer, Gründonnerstag ist bei uns sehr voll. Weil viele sagen, Gründonnerstag, da musst du halt hin, wo Gründonnerstag war, zum Abendmahlsaal. Gut, der ist jetzt halt nicht bespielbar, also geht man in die Domitio. Wir sind ja sozusagen die Kirche genau daneben. Das heißt, also ganz viele feiern mit uns Gründonnerstag, auch die Fußwaschung eh mal an diesem Ort. Karfreitag wundern wir uns immer, denken, oh, Gründonnerstag war bumm voll, jetzt müssen wir Karfreitag links. Karfreitag ist auf einmal kommt nur noch ein Drittel, weil dann viele sagen, na gut, Karfreitag musst du zu Karfreitag, wo die Kreuzigung war. Das heißt, da gehen dann viele in die Grabeskirche und sagen, gut, Karfreitag musst du halt wirklich auf Golgotha feiern. Und dann Ostern, die Osternacht, die kann ich bei uns tatsächlich empfehlen, weil wirklich eine volle Osternacht machen mit wirklich allen biblischen Lesungen, allen Antwortpsalmen. Also, und wir feiern um Mitternacht, um 0 Uhr. Die dauert gut und gern so, ja, 3, 3,5 Stunden. Kann ich sehr empfehlen. Also wirklich eine sehr, wirklich eine richtige nächtliche Vigil.
Aber da ist parallel mein Highlight, oder? Man kann sich dann in der Grabesauferstehungskirche einschließen lassen. Und dann kommt doch der griechisch-orthodoxe Patriarch, geht dann ans Grab und kommt dann mit der Kerze raus und ruft dann dieses Christos Anestei.
Genau,
und gibt dann das.
Samstag, genau, das kannst du, nee, das ist gar kein Parallel. Das kannst, genau, was du meinst, ist von Freitag auf Samstag, kannst
ja,
du
genau.
Schließen lassen. Genau, also ich meinte jetzt 0 Uhr Sonntag, aber das heißt,
ah, okay.
Das, aber tatsächlich, weil die Ostkirchen eine Woche später sind, wäre es dann der Samstag drauf, ist das
okay.
Feuer.
Genau, das finde ich, oh, Wahnsinn.
Ja, es ist schon eine ziemlich hammermäßige Zeremonie.
Ja.
Natürlich auch mal leicht gruselig ist, weil man
genau.
Dort
hoffentlich brennt die Auferstehungskirche nicht ab.
Genau. Also, weil jeder hat da so ein Bündel mit 33 Kerzen und wenn dann auf wirklich Tausende von diesen Kerzenbündeln auf einmal in Flammen gehen, ich meine, erstmal ist eine Hitzeentwicklung da, ich weiß immer, boah, es wird auf einmal so schlagartig so warm durch das Feuer.
Genau, man muss den Zuhörern sagen, die Grabeskirche ist voll, also wie im Fußballstadion der Block, da ist nicht irgendwie ein paar Leute da, sondern dann wird die Grabeskirche geschlossen, man steht Schulter an Schulter, die Leute sitzen auf dem Boden, haben Essen, Trinken dabei und alle warten eben auf diesen Moment, ja.
Also ich würde sagen, Fußball scheint so eine Untertreibung. Es ist eher so, was man kennt, so U-Bahnen in Japan. Also das heißt, da geht
vielleicht das, ja.
Nicht umfallen, weil es ist so, also genau, es ist einfach, genau, es ist immer dieser Wunder, dass keine Massenpanik ausbricht, ja. Wo man echt Angst hat, was dann passieren würde. Und tatsächlich, wenn alle dann halt wirklich diese Kerzen in der Hand haben, dass da keiner verbrennt oder keiner zu Schaden kommt.
Also Haare brennen schon mal, das riecht man und so, das habe ich erlebt, ja. Und dann geht ja die große Tür auf und dann bringen sie ja das Feuer auch raus in die Altstadt von Jerusalem sozusagen.
Und überhaupt ins ganze Land und wird auch
genau. Mit
Flugzeug in die ganze genau. Welt geflogen, damit es dann in den Osternächten, also das heißt dann wirklich da ist. Das heißt wirklich nach Athen geflogen, nach was ich, nach Kiew, nach Moskau, nach Alexandrien und so weiter, wo die ganzen Zentren sind der östlichen Christenheit. Und dann sozusagen dieses Feuer, das ist halt Samstagmittags, so ja. 13 Uhr am Samstag,
genau.
Dann wirklich in der Nacht dann da ist und dann wirklich, in der, also das kennen wir Westler mit dem Friedenslicht von Bethlehem. Mhm. Das Licht, was ja so in Bethlehem an der Geburtsgrotte entzündet wurde für alle Christen weltweit. So ist dieses Osterlicht, das wird dann wirklich auf die Gräber gebracht und in die Kirchen, dass sich auf der ganzen Welt dieses Licht dann sich verbreitet. Ja.
Und da musst du mich korrigieren. Ich habe in Erinnerung, dass angeblich der griechisch-orthodoxe Patriarch kein Feuerzeug dabei hat, sondern der Heilige Geist in dem Grab von Jesus dann sozusagen seine Kerzenbündel entflammt und er dann rausgeht.
Ja, also
zumindest die Tradition nach.
Genau, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich meine, du bist evangelisch und katholisch. Wir haben jetzt damit wenig zu tun. Wir könnten durch jetzt historisch kritisch sagen, naja, jetzt reden wir natürlich über eine Tradition einer Schwesterkirche, der wir beide nicht angehören. Ich meine, das ist halt für viele Ostchristen unglaublich wichtig. Also er sagt, da sind versammelt wirklich die Orthodoxen, die Syrer, die Äthiopier, die Armenier. Und wie gesagt, der Tradition nach wird gesagt, der griechische Patriarch, der armenische Patriarch gehen dort hinein und es käme dann ein wunderbares Feuer, an dem sie ihre Kerze entzünden.
Okay, so wurde es mir auch erklärt, genau, und gesagt.
Genau, das ist das, wie auch immer. ich glaube, für uns als Westler, ja, bleiben da Fragezeichen. Aber die Frage ist natürlich auch, ich würde jetzt sagen, mein Glauben wird es jetzt nicht erschüttern, wenn ich mir die Lichtquelle erklären kann.
Genau, so geht es mir auch.
Weil ich glaube, ja. Tatsächlich für mich ist nicht das Entscheidende, wie dir die Kerzen entzündet sind,
ja.
Sondern ich mag einfach, und das ähnlich haben wir ja mit Bethlehem, wo auch jeder weiß, wie die Kerze entzündet wird, dass wir einfach nur sagen, es ist wirklich das Licht, was entzündet wurde, am Ort des leeren Grabes, am Ort, wo wir alle Christen uns weltweit geeinigt haben, dass es wirklich der Ort der Auferstehung ist von Ostern und dass dieses Licht dann die Welt geht. Und ich finde es doch schön, wenn ich zum Beispiel daheim eine Kerze habe und dann weiß ich, diese Kerze ist entzündet worden am leeren Grab letztlich.
Mhm. Genau.
Also.
Und der armenische Patriarch geht auch mit rein?
Der geht auch mit rein.
Ach, das wusste ich gar nicht. Dachte nur der griechisch-orthodoxe. Machst du auch eine Kreuzigungspassion mit? Das ist ja auch sehr populär,
ja,
die Kreuze durch die Via Dolorosa schleppen.
Ja, das ist immer so, da muss ich sagen, da bin ich kein so großer Fan von, da stürzen sich immer die Kameras drauf, das ist das, was man in der Tagesschau
genau.
In den Nachrichten sieht. Ich meine, genau. Da gibt es auch so Schauspielgruppen aus den USA, die mit Kunstgut da richtig rumhantieren. Das ist für mich, kann man sagen, so ein bisschen auch Touristenspektakel, wo die Einheimischen nicht hingehen. Ich weiß, okay. Die Evangelischen zum Beispiel machen ganz, ganz früh, ich glaube um 6 Uhr morgens einen Kreuzweg am Karfreitag. Der ist okay, da sind aber noch keine Kameras da, der ist sozusagen wirklich für die Gläubigen. Aber sag mal, alles, was dann ab Vormittag läuft, ist wirklich Show und Spektakel für die Kameras. Was ich empfehle, was ich sehr mag, Das ist tatsächlich wieder jenseits der Medienaufmerksamkeit, weil dann die Hauptnachrichten schon überall gelaufen sind in Europa, ist die Grablegungszeremonie am Freitagabend in der Grabes- und Auferstehungskirche, die ich sehr empfehlen kann, die sehr dramatisch ist, sehr franziskanisch, das muss man mögen, ist wie so ein Schauspiel, wo wirklich in der Grabeskirche erstmal die Passion gesungen wird in verschiedenen Sprachen. Und dann gibt es ein großes Kreuz, wo dann wirklich ja die Dornkrone abgenommen wird, die Nägel rausgezogen wird, die Arme runtergeklappt wird, der Körper vom Kreuz genommen wird, einbalsamiert wird und beerdigt wird im Heiligen Grab. Als wirklich ein, ja, wie so eine Art Krippenspiel.
Aber mit einer Figur oder
Mit einer
ist
Figur, mit einer Figur. Und es gibt dann halt mehrere sozusagen. Ein Diakon spielt dann Nikodemus, ein anderer spielt Josef von Arimathea und so. Ist was typisch Franziskanisches. Also die Franziskaner haben ja auch, vielleicht das haben ja auch die Krippe erfunden, die Weihnachtskrippe, verdanken wir den Franziskanern,
Ja.
wo einfach inszeniert wurde die Weihnachtsgeschichte. Und so gibt es sozusagen eine Inszenierung der Grablegung. Also es ist wirklich sehr, sehr sinnhaft, sehr. Ja, ein Spektakel, ein heiliges Spektakel. Ich glaube, ich merke dann immer so für Deutsche immer eher irritierend als faszinierend. Aber es ist halt eine sehr eigene Spiritualität, die mich auch immer sehr berührt, weil ich sehe dann einfach, zum Beispiel meine Migranten lieben das, die gehen da alle hin. Und ich erlebe das auch quasi von den einheimischen palästinensischen, arabischen Christen, die wirklich dann auch in Tränen ausbrechen, die das wirklich nahe geht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir verweigern uns manchmal so einen emotionalen Zugang auch
Ja.
zum Glauben. Wir quasi, ja gut, was wir uns gönnen, sag ich mal so, gerade als Deutschsprache, wir hören dann so, was ich, Matthäus Passion oder so, das ist dann okay, das ist sozusagen akzeptiert. So
Ja.
musikalisch darf man seinen Emotionen nochmal Raum geben. Aber sag ich mal, das auch haptisch zu tun, optisch zu tun oder so, oder auch geruchsmäßig sind. Es ist, meine, es riecht wunderbar, wird wirklich gesalbt mit echtem Salböl und alles. Also es ist wirklich schon, man merkt dieses Ganze, man sieht es, man hört es auch. Eben sagt, diese Nägel werden richtig rausgezogen und rausgehämmert und so. Also es ist durchaus ein akustisches, optisches, haptisches, und olfaktorisches Spektakel, wirklich
Ja.
diese Grablegung. Und da habe ich das Gefühl, genau, also wir, also ich bin jetzt mal sehr hart. Ich habe das Gefühl, wir Deutschsprachigen, wir erlauben uns nur Ohr. Also akustisch
Ja,
sind Emotionen erlaubt, aber alles andere da, ja, da haben wir Probleme.
also, Leute, ihr habt's gehört. Kommt nach Jerusalem. Dieses Jahr könnt ihr 2 Wochen Ostern am Stück erleben. Erstmal das westliche in Anführungsstrichen und dann das orthodoxe Ostern mit Traditionen, die es auch wirklich nur in Jerusalem gibt. Und eben an den wirklich historischen Orten, wo das damals vor rund 2000 Jahren stattgefunden hat. Also man kann ja in der Altstadt tatsächlich auch über Steine laufen, die vor 2000 Jahren schon dort als Straße waren, was auch Archäologen bestätigen. Das ist wirklich toll. Du hattest vorhin mal kurz gesagt, der Nationalismus in Israel ist sehr stark geworden. Glaubst du, dass es dieses Jahr ruhig rund um Ostern bleibt? Und das meine ich mit Blick auf rechtsradikale Israelis. Du hast mir mal erzählt, dass auch immer mehr Übergriffe gegenüber Christen, vor allem Nonnen und Mönchen, die eben in ihren Habit herumlaufen, passieren. Glaubst du, es bleibt ruhig?
Also ich bin in Sorge, ich bin in großer
Okay.
Sorge, und ich bin zwar und da bin ich nicht allein. Also wir haben eine enorme Sorge, weil dieses Jahr haben wir sozusagen, wir haben jetzt nur über das christliche Aspekt gesprochen,
Ja.
westliche und östliche Ostern. Wir spielen ja kaum eine Rolle. Also wir Christen, also klar, ich gehöre dazu, aber wir sind ja eine Fußnote von den Einwohnern Jerusalems. Die hauptsächlichen Einwohner Jerusalems, also ich kann das sogar zahlenmäßig belegen. Also wir
Ja.
sagen, Jerusalem hat bald ungefähr 1 Million Einwohner. Davon sind 8.500 Christen Einheimische. Gut, jetzt gibt es natürlich zu Ostern auch sehr, sehr viele Pilgerinnen und Pilger, aber die Mehrzahl der Einwohner Jerusalems sind jüdisch oder muslimisch. So, die Muslime sind im Ramadan. Das heißt, ein Monat, den wir schon erleben, der emotional sehr stark belegt ist. Und gerade die Freitage im Ramadan, da merkt man schon, ja, also da ist durchaus erstmal Spannung in der Luft. Gerade auch, weil Israel dann immer wieder sagt, nee, nur Männer über 55 dürfen zum Gebet auf den Haram al-Scharif, auf den Tempelberg. Männer unter 55 ist nicht erlaubt und. Das führt zu Spannungen und so weiter.
Ab 55 erst darf man drauf. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung wird einfach ausgeschlossen.
Genau, also Frauen ohne Altersbeschränkung, Männer ab 55.
Okay.
Genau, und dann haben wir, und das kommt ja auch dazu, die Juden feiern Pessach. Das heißt, der Karmittwoch ist dann der Sederabend.
Ja.
Das ist sozusagen Sicherheit. Also ich meine, das jetzt sozusagen mal, theologisch gesehen ist es ein Traum. Wie schön ist das? Ich sage jetzt mal die Theorie. Was
Ja.
gibt es Schöneres, als wenn Juden, Christen, Muslime gemeinsam die heiligste, kostbare Zeit im Jahr gemeinsam feiern? Also
Das
wie schön
stimmt.
ist das eigentlich, wenn man sagt, die Juden gedenken der Befreiung aus Ägypten, Pessach, ihr großes Fest wirklich der Befreiung. Die Muslime feiern den Ramadan, gedenken eigentlich der Barmherzigkeit Gottes und binden sich neu zurück, wirklich an ihren Schöpfergott und erneuern sich im Glauben. Und wir Christen feiern das Geheimnis unserer Erlösung durch Kreuz und Auferstehung und sozusagen die Befreiung aus dem Tod und hin zum Leben. Theoretisch schöner könnte es nicht sein, wir feiern alle gemeinsam. Säkular, sicherheitspolitisch ist das der Super-GAU, ist das die Katastrophe. Das ist sozusagen der Albtraum aller Sicherheitskräfte. Westliche, östliche Ostern zusammen mit jüdischem Pessach, zusammen mit Ramadan. Das ist also schlimmer geht's nicht. Das heißt, Pilgermassen aller drei Religionen schieben sich auf dasselben paar Quadratmeter Altstadt. Alle haben mehr oder weniger dasselbe Ziel. Gut, die Grabesauferstehungskirche ist ein bisschen entfernt vom Tempelberg, aber wenn man sieht, also das ist wirklich sozusagen drei, ja, Pilgerereignisse auch. Also drei große Religionen zieht es sehnsuchtsvoll nach Jerusalem und man kann sagen, die Clashs und Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. Natürlich, weil es dann eben, ich sage immer, die Hooligans der Religion gibt, die da sagen, jawohl, das ist jetzt der Moment, wo man mal ein bisschen Krawall machen kann, wo man ein bisschen sozusagen ja die Ellbogen rausfährt und so. Und tatsächlich gibt es große, große Sorgen, wie das wird. Und wie gesagt, die Antwort von Israel ist immer klar: noch mehr Sicherheitskräfte, noch mehr Sicherheit, noch mehr Beschränkungen, noch mehr Abriegelungen, noch mehr Uniformierte, noch mehr Waffen. Was natürlich jetzt nicht unbedingt zu Frieden und Ruhe führt, sondern natürlich auch noch zu mehr Spannung. Weil natürlich, wenn dann Pilger an Sicherheitskräfte geraten, es zu Handgemengen kommt und so weiter, man kann sich ausrechnen, es braucht dann wirklich nur einen kleinen Funken, um dann wirklich das explodieren zu lassen. Also es ist eine gefährliche Mischung. Wie gesagt, theoretisch wunderschön, wunderbar. Wie toll ist das eigentlich, wenn alle drei Religionen gerade sozusagen sich nochmal neu festmachen in Gott und ihren Glauben erneuern?
Die drei abrahamitischen, ja, die ja gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Glaubensinhalte ja haben an manchen Stellen.
Ja,
Oh
wenn du das so
je.
schilderst, du hast gesagt eben, wir haben natürlich mit der neuen Regierung eine Regierung, die wirklich diesen Traum, den ich ja angedeutet habe, dass alle drei Religionen
Ja.
Jerusalem lieben und alle drei Religionen sehnsuchtsvoll diese Stadt pilgern, das, wovon ich schwärmen könnte, erleben die als Albtraum. Weil die sagen klar, Israel den Juden, nicht Juden raus. Die wollen keine muslimischen, christlichen Pilger. Die wollen ganz klar, nur die Juden haben etwas in Jerusalem verloren. Es gibt auch einen verbal geschürten, wirklich Christenhass, Araberhass, Islamhass. Und das ist wirklich schlimm, der nimmt zu. Wir sehen das auch. Wir haben allein in diesem Jahr 2023 sieben gezielte antichristliche Attacken.
Und es sind dann aber nicht nur auf arabische Christen, sondern auch auf
Ja,
dich
ich kann die gerne aufzählen.
beispielsweise.
Wir können die gerne. Ja, also das fängt halt an mit der Schändung des gemeinsamen lutherischen anglikanischen Friedhofs auf dem Zionsberg, wo gezielt alle Kreuze zerstört wurden. Das geht weiter über Angriff im christlichen Viertel auf tatsächlich US-amerikanische Touristen, die dort einfach nur ein Bier getrunken haben, die dort angegangen wurden mit Rufen Tod den Christen und wo dann eben ein Restaurant zerstört wurde. Das geht weiter über tätliche Angriffe im armenischen Viertel auf armenische Jugendlichen mit entsprechenden Graffitis Tod den Christen.
Da habe ich mal ein Video von gesehen. Es war
Genau,
wirklich
also
wie
das können die
Straßenschlacht,
gerne
ja.
alle durch. durchgehen, diese Angriffe. Weiter auf jemand, der mit einer Eisenstange ins Mariengrab gestürmt ist und dort rum randaliert hat. Das geht weiter auf den Beginn der Via Dolorosa, wo jemand die alte spanische Statue des Leidenden Christus zerstört hat. Wie gesagt, das ist eine Mischung aus gezielte Attacken gegen christliche heilige Orte, gezielte Attacken gegen Christen, die erkennbar sind.
Du hast mir mal erzählt, du wurdest auch schon bespuckt, als du mit Mönchskutte.
Genau, deswegen sag ich mal, darüber rede ich gar nicht. Deswegen,
okay.
Attacken sind wirklich Attacken jenseits einer Wahrnehmungsschwelle. Ich rede jetzt nicht von dem Alltag angespuckt zu werden, verbal angegangen zu werden, angerempelt zu werden.
Okay.
Davon rede ich gar nicht. Weil dann kämen wir, also ich rede jetzt nur von 7 Attacken, die klar justiziable Hassattacken sind, wo es massive Zerstörung, wie gesagt, also da reden wir wirklich, also. Nochmal, da reden wir von mehreren hunderttausend Euro Schaden, also wirklich Zerstörung von historisch-christlichen Friedhöfen, Zerstörung einer Kirche, Zerstörung von alten Statuen. Also da geht es wirklich, da geht es um wirklich Körperverletzungen mit schweren Verletzungen und. Also ich rede jetzt nicht von dem angespuckt werden, das ist
die
Erfahrung.
Und wie geht die?
Das kenne ich jeden Tag.
Okay. Und wie geht die israelische Öffentlichkeit oder auch der israelische Staat damit um, wenn das radikale Israelis sind?
Katastrophe, das ist eine Schande für das Land. Die feuern das ja noch an. Ich meine, früher konnte ich immer sagen, naja, wenn so etwas passiert, das ist nicht Israel. Nur jetzt sitzen diese Leute auf der Regierungsbank. Ich kann diese Regierung auch wirklich nicht mehr schönreden. Also ich meine, Leute wie Ben-Gvir, der nationale Sicherheitsminister, Entschuldigung.
Ja.
Also Ben-Gvir hat selbst freiwillig verteidigt die Brandstifter von Tapka, ist ein rechtsextremistischer Krimineller, der auch schon im Gefängnis saß, der sozusagen wirklich ein Mensch voller Hass ist, der mit Smotrich und anderen wirklich Teil dieser Regierung ist. Umgekehrt, ganz anders tickt, und das macht mir Hoffnung, Zivilgesellschaft. Die Israelis
sind
auf den Straßen
und
wollen diese Regierung loswerden. Und ich finde, der Platz von Deutschland müsste ganz klar auf der Straße sein. Und ich kann es nicht mehr ertragen, wenn deutsche Politiker und Diplomaten verwechseln ihre Solidarität mit Israel, mit dieser Regierung. Diese Regierung muss auch Deutschland die Stirn bieten. Also ich hoffe doch sehr, dass die Bundesrepublik Deutschland mit dieser Regierung keine Werte teilt. Wir teilen aber Werte mit den Menschen, die auf der Straße sind und die für die Demokratie kämpfen und die wirklich davor kämpfen, dass Israel nicht seine Seele verliert. Und das ist momentan wirklich ein sehr, sehr entscheidender Moment, in dem wir stehen. Und ich merke auch, viele meiner jüdischen Freunde sind wirklich verzweifelt. Und ich kann nur den Kopf schütteln über die Signale, die aus Deutschland kommen. Also es ist ganz klar, wenn wir an einen Rechtsstaat glauben, wenn wir an eine Liberaldemokratie glauben, wenn wir glauben, dass Israel zugleich Judenstaat Demokratie ist, dann ist der Platz der Bundesrepublik Deutschland bei den Menschen auf der Straße.
Das heißt, es geht auch nicht, so wird es nämlich hier in den Medien immer gesagt, die Menschen demonstrieren gegen die Justizreform, sondern die demonstrieren gegen die Justizreform, aber im Grunde auch gegen diese rechtsradikale Regierung, die alle demokratischen Werte abschaffen.
Also ich meine, jetzt könnte ich mich wirklich in Rage reden.
Gerne.
Ich meine, wir reden über die Einführung, Wiedereinführung der Todesstrafe. Wir reden darüber, dass Ärzte, Apotheker und Hoteliers aus religiösen Gründen LGBTQ-Menschen und Nicht-Juden die Beherbergung und Behandlung verweigern dürfen. Wir reden darüber, das ist der größte Skandal, dass wir die Gewaltenteilung abschaffen. Dass Israel die einzige Demokratie mit einem Einkammersystem ohne Verfassung mit einfacher Mehrheit jeden Gerichtsbeschluss einfach wieder kassieren kann. Das heißt, wir können eine Diktatur der Mehrheit haben mit einer Einstimmenmehrheit der Legislative. Das ist eine Abschaffung der Gewaltenteilung. Nein, wir reden von einer Regierung, deren Minister öffentlich fordern, dass ganze palästinensische Dörfer von Staats wegen platt gemacht werden. Wir reden wirklich von Ministern wie Smotrich, der offen sagt, ich bin ein homophober Rassist und ich bin stolz darauf, dafür bin ich gewählt worden und. Ich könnte jetzt eine Liste aufmachen. Diese Regierung ist eine rechtsextreme Regierung, die jenseits dessen steht, wofür ich hoffe, die Bundesrepublik Deutschland und unser Wertefundament als Europäische Union steht.
Ja, hoffe ich auch. Und du sagst ja, das sind nicht die Israelis.
Ich könnte von Migranten, Asylsuchenden, wir könnten fast jedes Feld aufmachen, wo diese Regierung Tabus bricht, die undenkbar gewesen wären, dass jemals gebrochen wären. Was mir Hoffnung macht, und da müssen wir einfach an den Menschen an der Seite stehen, ist die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft steht auf. Die Zivilgesellschaft sagt, es geht darum, um nichts weniger als die Demokratie zu retten. Und da ist mir einfach Deutschland geradezu ruhig. Und ich finde es schwer erträglich, und viele meiner jüdischen Freunde stimmen mir zu, dass wir meinen, wir müssten jetzt immer noch irgendwie unsere Israel-Solidarität verwechseln mit einer Solidarität zu dieser Regierung. Nein, sondern ich sage ja zur Solidarität mit Israel. Das meint aber die Gesellschaft, das meint die Bürger dieses Landes. Ja. Und was jetzt geschieht, ist wirklich eine Abschaffung der liberalen Demokratie. Also das ist, da geht es um wirklich, es geht um die Fundamente und es geht so weit. Ich kann ja noch sagen, das ist etwas, was mich wirklich tief erschüttert. Gerade in Tel Aviv, ich arbeite mit sehr, sehr vielen NGOs ja zusammen, die gerade für meine Migranten Asylsuchenden sich einsetzen, die momentan auch einen Albtraum erleben. Also auch da in diesem Bereich ist es wirklich, also es ist Albtraum pur gerade. Sagen die, wir gucken, dass wir einen europäischen Pass kommen. Weil viele von denen kommen die Vorfahren aus Spanien, Portugal, Deutschland, Polen oder ein anderes europäisches Land. Die Konsulate sind überlaufen der europäischen Nationen, weil alle Israelis, die, sag mal, vernünftig sind, gucken nach einem Plan B, um nach Europa zu gehen. Und das bedeutet ja eigentlich etwas ganz, ganz Schlimmes. Diese Regierung macht Millionen Jüdinnen und Juden heimatlos. Das ganze Grundkonzept von Israel ist eine Heimstatt für Jüdinnen und Juden weltweit zu sein. Ja. Das heißt, das Existenzrecht Israels begründet sich am besten, dass man wirklich sagt, wenn der Antisemitismus, und das ist ja ein ernsthaftes Problem, das will man gar nicht verschweigen, also da wird ja wirklich, die Fratze des Antisemitismus wird ja sichtbar, immer stärker in vielen Ländern. Wenn der zu groß wird, weiß jede Jüdin und jeder Jude, ich kann mich in ein Flugzeug setzen, kann nach Israel fliegen. Und dort kann ich meinen Glauben angstfrei leben, ohne Anfeindung und darf Jüdin und Jude sein. Und diese Menschen, die sozusagen Israel als Lebensversicherung empfinden, und da muss man gar nicht mit Gott anfangen oder anderen. Es geht einfach um diese Sache. Israel ist dafür da, dass den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Diese Lebensversicherung für Juden weltweit. Diese Regierung macht auf einmal zig Juden heimatlos, die sagen, das ist nicht mehr meine Heimat. Ich schaue, ob ich eine Heimat finde außerhalb Israels. Und ich finde, das ist gerade auch nicht lustig. Das ist auch gerade nicht etwas, wo man über irgendwie politischen Geschmack redet. Da reden wir über eine ganz, ganz tiefe Krise des Projektes Israel. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Bundesrepublik Deutschland anders agiert, als sie es jetzt tut.
Ja, ich habe jetzt gelesen, dass Biden, der US-amerikanische Präsident, ja immer noch keine Einladung an Netanyahu ausgesprochen hat, dass das auch ein politisches Zeichen wäre, dass er sagt, ich bin nicht zufrieden mit ihm, seiner Regierung, die Leuten, die er mit Ministerposten vergeben hat, an die er Ministerposten vergeben hat. Und es ist ein unausgesprochenes Zeichen, dass es nicht in Ordnung, wie es läuft. Ja. Und das stimmt, von den Deutschen hört man nichts.
Ja. Genau, das wundere ich mir. Ich meine, wenn gerade die Vereinigten Staaten von Amerika wirklich der wichtigste Verbündete für Israel. Also ich meine, das war ja immer, ist immer der Spruch, Shimon Peres hat den, glaube ich, mal gebracht, der gesagt hat, das Wichtigste für die Außenpolitik Israels ist erstens gute Beziehung zu den USA, zweitens gute Beziehung zu den USA und drittens, nicht weniger wichtig, gute Beziehung zu den USA. Ja. Also ich meine, wenn die USA jetzt wirklich sozusagen da ganz klar auch auf Konfrontation geht mit der jetzigen Regierung, da frage ich mich, liebe Bundesrepublik Deutschland, auf was wartet ihr denn noch?
Ja. Gut, aber man hat ja den Eindruck, die Regierung unsere wartet bei ganz vielem. Das war ja auch mit Blick auf die Ukraine, wurde ja auch immer gewartet und da sagen ja auch manche Experten. Aber das Thema wollen wir jetzt gar nicht noch aufmachen. Aber
also wenn wir da sagen, klar, es gibt ein Thema, das mich schon noch beschäftigt. Also zum Beispiel etwas, wo ich sehr, sehr allergisch bin und wo ich das einfach nicht mal hören kann, ist das Stichwort auch feministische Außenpolitik. Wo ich dann sage, feministische Außenpolitik, ich glaube es nicht. Es ist einfach, das ist ein Etikettenschwindel. Feministische Außenpolitik wird einseitig interpretiert als eine Politik, dass keine Frau auf dieser Welt gezwungen werden soll, Mutter zu werden. Aber zum Beispiel ein Skandal, den ich auch erlebe, auch das ist sozusagen eine Sache, mit der ich jetzt täglich zu kämpfen habe, ist, meine Migrantinnen, die kommen ja alle legal ins Land durch Verträge. Da frage ich mich immer viele, warum viele meiner Migrantinnen illegal sind. Und tatsächlich eine Sache ist, all meinen Migrantinnen ist es verboten, Mutter zu werden. Wenn eine Philippiner oder Inderin, das Sri Lankesin, hier ein Kind gebiert, wird durch die Geburt, verliert sie automatisch ihren legalen Status und das Kind ist auch illegal. Das ist ein
Aber Skandal. das ist doch, das ist wirklich ein Skandal. Das ist,
Das heißt, Israel kriminalisiert Mutterschaft.
Ja.
Und da würde ich auch sagen, wo ist denn die feministische Außenpolitik? Ich höre nichts, ich höre gar nichts. Hm. Und deswegen, ich kann das nicht mehr hören. Feministische Außenpolitik ist der größte Etikettenschwindel. Wenn feministische Außenpolitik, dann bitte auch hier. Hm. Und vor allem hier. Hm. Es ist doch ein Skandal, dass eine Frau kriminalisiert wird, deren einziges Verbrechen in Anführungszeichen darin besteht, mutig Ja zu einem Leben gesagt zu haben.
Genau. Wow. Nee, das wusste ich gar nicht. Guck, sowas liest man, hört man gar nicht. Von daher.
Doch, wenn es um einen Migrantenasylsuchenden geht, da gibt es einiges, wo es dir die Schuhe auszieht, wo ich dann auch schon wirklich erlebt habe, in den letzten 2 Jahren, wie extrem privilegiert ich bin, allein aus der Tatsache, dass ich durch Geburt ohne eigenes Zutun einen deutschen Pass habe. Mhm. Und das ist ein Privileg, das mir in der Form erstmal bewusst wurde, weil man muss klar sagen, also knallhart auch sagen, auch in Israel, Ausländer ist nicht Ausländer. Hm. Ich kann als Deutscher hier mich nochmal anders verhalten und werde anders behandelt. Ich bin ja hier auch ein Expat, ich bin ja kein Migrant. Keiner würde ja auf die Idee kommen, mich als Arbeitsmigrant zu bezeichnen, sondern als Expat. Hm. Und dann gibt es sozusagen die anderen Ausländer, die halt die Flughafentoiletten zum Beispiel
in Tel Aviv putzen. Ja. Genau. Sag nur mal ein paar Sätze zum aufgekeimten oder wieder verstärkten Konflikt zwischen Israel und Palästina. Also es sind ja zahlreiche Verletzte, auch Tote in den letzten Wochen zu beklagen auf beiden Seiten. Hängt das auch mit der Regierung zusammen, weil Leute Rückenwind spüren nach dem Motto, ich kann jetzt auch in der Westbank vielleicht leichter tun und walten, ohne zur Rechenschaft gezogen werden? Oder ist das nicht der Grund? Liegt der auf palästinensischer Seite?
Das ist natürlich jetzt eine multikomplexe Geschichte. Also wie auch immer, es ist nie so, wie alles im Heiligen Land, da gibt es nie nur zwei Seiten, es ist nie nur schwarz-weiß, dann gibt es viele Grautöne, ganz viele Perspektiven. Wie auch immer sage, ne, das Heilige Land ist nicht nur Juden, Christen, Muslime, es gibt auch Drusen, Tscherkessen, Samaritaner, Bahai und so weiter. Mhm. Aber es gibt immer noch mehr, als man sieht. Und natürlich, wir haben, kann man sagen, wirklich vielfältige Probleme. Das eine Problem, da haben wir jetzt schon lange gesprochen, ist Israel selbst. Wie gesagt, mit einer unsäglichen Regierung, eine Koalition, die wirklich, wo Netanjahu der linkeste Politiker ist, das muss ich immer klar machen, der linkeste Mitglied dieser Regierungskoalition.
Ja.
Und wir haben natürlich auch, und das ist ja der andere Punkt, und da gibt es ja auch diesen diplomatischen Spruch oder den Spruch der Diplomaten, the Palestinians never missed a chance to miss a chance. Auf der anderen Seite, also quasi Palästinenser haben noch nie die Gelegenheit verpasst, eine Gelegenheit zu verpassen. Wir haben natürlich, und das ist die große Tragik, auf der anderen Seite haben wir natürlich eine schon lange nicht mehr demokratisch legitimierte palästinensische Regierung. Also die letzten Wahlen, also Abbas wurde 2009 gewählt, dessen Amtszeit ist schon seit einigen Jahren abgelaufen. Das heißt, ein totales Demokratiedefizit, dann natürlich eine Spaltung der Gazastreifen, der de facto von der Hamas regiert wird, beziehungsweise die wird ja auch schon angefragt vom islamischen Dschihad und die Westbank, die von der Fatah regiert wird, also auch dort angefragt von der Hamas. Also das heißt, wir haben, und das ist auch interessant, wenn man Palästinenser fragt, was das größte Problem ist, das größte Problem nicht die Besatzung, das kommt nicht als Nummer eins, kommt als Nummer zwei. Als Nummer eins kommt immer der innerpalästinensische Streitigkeiten. Das heißt, es gibt eigentlich nicht die palästinensische Stimme, sondern es gibt halt die Hamas und es gibt die Fatah. Mhm. Und es gibt auch noch kleinere Fraktionen. Also jetzt auch in Nablus gibt es ja diese Löwengrube, Laiendien und so. Also das heißt, es gibt ja auch schon noch Splittergruppen, die einfach sagen, das ist alles zu korrupt und zu auch gerontokratisch. Die sind ja alle mal 60 plus, diese ganzen Führer, wo jetzt auch Jüngere sagen, wir müssen jetzt mal radikal neu was gründen. Das heißt, wir haben da eine große, große Unzufriedenheit, eine große Perspektivlosigkeit der Jugend. Und man kann sagen, das ist eine große Tragik. Also wir haben quasi eine israelische Regierung, die mehr oder weniger auf eine mit sich selbst beschäftigte palästinensische Autonomiebehörde trifft. Und das macht sozusagen diese Frustration. Also ich sag mal, der jungen Menschen auf beiden Seiten ist total frustrierend. Hm. Also die junge Bevölkerung leidet eigentlich unter dem, was da auf sie wartet, was da auf sie zukommt. Mhm. Also, und das ist sozusagen etwas, wo, und das Wie gesagt, es gibt ja gute Umfragen. Ich glaube, es gibt ja keine Region der Welt, wo so viele
Ja,
Umfragen, so
ja.
viele Medien, so viele. Also ich glaube, es gibt nirgendwo so gutes statistisches Material wie über Israel-Palästina. Und da kann man ja wirklich sehen einfach. Es gibt da gerade bei den Jüngeren eine große Frustration, die einfach sagen, na gut, dann lass uns halt zu der Waffe greifen und lass uns einen Aufstand machen, lass uns eine Intifada machen oder ja, oder lass uns halt irgendwie, weil nach dem Motto, es bringt doch alles so nichts. Das heißt, es gibt, das sind ja, ich sag, die klassischen Wege immer im Nahen Osten leider. Entweder man wird aggressiv oder depressiv. Das sieht man dann manchmal so bei den Älteren, die sagen, komm, bringt doch eh alles nichts. Dann ist man so im Überlebensmodus. Hauptsache, ich habe irgendwie noch ein Brot auf dem Tisch morgen. Egal, ich kann jetzt nicht die große Ganze denken, sondern man richtet sich in so einem Klein-Klein des Überlebens ein. Oder halt, und das ist das, was ich bei vielen intelligenten Menschen erlebe, halt in Zynismus. Dass wie auf beiden Seiten wirklich so ein bitterer Zynismus sich Bahn bricht. Und das macht mich immer sehr traurig, wo ich sage, wo sind die Menschen, die wirklich Hoffnung haben, die Lust haben auf Zukunft, die irgendwie glauben an ein anderes, heiliges Land. Ein
Krass.
heiliges Land, wo man Freude hat aneinander, wo sich ein Jude freut über den christlichen muslimischen Pilger, ein Christ sich freut über den jüdischen muslimischen Pilger, ein Muslim sich freut über den jüdischen christlichen Pilger.
Die Frage habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Was gibt dir Hoffnung für Jerusalem, für Israel und Palästina? Du hast es jetzt schon angedeutet.
Also was mir, ja, also gut, was mir Hoffnung gibt, ich bin selbst zum Glück, sage ich mal, ein frohes Gemüt, wo ich dann sage, ich bin immer Optimist. Ich bin jemand, der sagt, okay, ich kenne viele wunderbare Menschen, jüdische, christliche, muslimische, die tatsächlich mit mir eine Vision teilen von einem anderen Jerusalem, von einem anderen heiligen Land, was wirklich sozusagen mit einem weiten Herzen einfach sich freut an dieser Buntheit auch, sich freut, Gottsucher unter Gottsuchern zu sein. Und was mir Hoffnung gibt, gut, vielleicht klingt das sehr naiv, aber es ist jetzt auch eine Glaubensantwort, ist, dass ich einfach überzeugt bin, dass quasi über all diese menschlichen Abgründe, all diesen menschlichen Hass, all das, was Jerusalem wirklich auch erdulden muss, diese Stadt voller Wunden und Narben, dass dort irgendwie auch Gott ist. Also eben, wir Christen sagen, die Stadt, wo eben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde, aber auch auferstanden ist. Dass ich einfach hoffe und glaube, dass Gott auch dort ist, auch zwischen all diesen Verwundungen, all diesen Verletzungen, all diesen Unerlöstheiten und dort wirklich Erlösung, Heilung schaffen kann, Zukunft schaffen kann. Und was mir wirklich Hoffnung gibt, ist so ein Bild, wo ich es immer sage, 5 Uhr morgens in Jerusalem. Da sind wirklich nur die Beter unterwegs. Also ich meine, diese Stadt ist auch voller Beter. Wirklich Menschen, die früh morgens sich schon Gottes Gegenwart stellen, für Frieden, Versöhnung beten. Und wir sollten ja mehr auf diese Menschen schauen. Da schauen die Kameras, die Mikrofone weniger hin. Und nicht nur auf die Hooligans der Religion, auf die, die Freude haben an Abgrenzung, Ausgrenzung, Diskriminierung und ihre eigene fragile Identität irgendwie absichern müssen, indem sie andere runtermachen, sondern wirklich diese Stadt ist auch eine Stadt voller Gebete und Sehnsüchte und Menschen, die wirklich hoffen und glauben, ja, dass Gott da ist und dass er Frieden schaffen kann.
Ja, das ist ein super Schlusswort. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum du nicht in den Flieger steigst und wieder nach Deutschland zurückkehrst, sondern sagst, da bist du geweiht worden, da hast du deine ewige Profess abgelegt, am Pfingsten wirst du dort zum Abt gewählt und das ist deine Heimat. Und im letzten Interview hast du ja erzählt, du wirst dort auch beerdigt werden.
Genau,
Dort
es
in
hat noch ein bisschen
Jerusalem,
Zeit.
hoffentlich noch viele
Genau.
Jahrzehnte Zeit. Aber genau, also trotz aller Herausforderungen und Konflikte packst du nicht die Koffer und sagst, es langt, sondern bist ein Zeichen für, es kann auch anders gehen. Ich würde gern noch ganz am Ende, auch wenn es ein perfektes Schlusswort war, noch drei Fragen querbeet machen. Das hatten wir das letzte Mal auch und ich stelle dir drei Fragen, die ich dir das letzte Mal gestellt habe und dann kann man mal gucken, ob die Antworten gleich waren. Ich weiß nicht, was du geantwortet hattest.
Meinst du, was du gefragt hast?
Genau, die erste ist dein Lieblingsfilm.
Ah, okay, da war ich noch. Ja, Pulp Fiction. Okay.
Genau. Immer noch oder ist ein neuer dazugekommen?
Ach du, immer noch irgendwie. Ich meine, er zieht zwar zum Zynismus, aber ich finde ihn irgendwie immer, ja. Ach gut, es gibt auch andere super gute Filme, aber ich habe auch schon jetzt lang keinen mehr gesehen. Erstmal überhaupt keinen. Und die, die ich gesehen habe in letzter Zeit, haben mich nicht so wirklich ergriffen, dass ich sage, jawohl, Das wird ein Lieblingsfilm.
Okay, Pulp Fiction ist auch nach wie vor eine gute Wahl. Die zweite Frage, die ich damals gestellt habe, da weiß ich die Antwort nicht mehr. Was macht das Leben aus?
Spannend, da weiß ich meine Antwort auch nicht.
Dann spontan die jetzige geben.
Ja, was macht das Leben aus? Grundsätzlich Leben ist, ich glaube, fallen, wieder aufstehen, weitergehen, hoffen, vertrauen, ja, sich verletzen lassen, sich verwunden lassen, sich heilen lassen, immer wieder neu vertrauen, besonders auf Gott vertrauen und ja, hoffen, vertrauen, weitergehen.
Ja, schön. Welche Frage würdest du gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde?
Das wurde das letzte Mal auch gefragt?
Ja, da war ganz lange Schweigen von dir. Das war die längste Pause, wo mancher Hörer abgeschaltet hat, weil er gedacht hat, er hat ein Internetproblem jetzt. Genau. Welche Frage würdest du gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde?
Gute Frage. Eigentlich, ja, es wäre ja so spannend, so total so eine Frage irgendwie, die so gar nichts zu tun hat mit offensichtlich mit dem. Keine Ahnung, sowas, so eine totale random Frage, wie zum Beispiel, welche Sportart findest du total unterbewertet? Sowas zum Beispiel.
Okay, welche Sportart findest du total unterbewertet?
Wasserball, das habe ich mal gespielt und ich finde, Wasserball echt? Ist echt eine Sportart, die kaum Zuschauer hat, auch in der Bundesliga nicht, ja. Die aber richtig harte Arbeit ist. Also das, ich sage immer so wie Handball, nur statt Luft Wasser verdrängen. Mhm. Das ist richtig körperlich hart und das ist richtig, und ich finde, die H2O-Polo-Spielerinnen und Spieler, die könnten ein bisschen mehr Respekt abbekommen für wirklich ihre Sportart.
Jetzt glauben viele, wir hätten die Antwort abgesprochen, aber ist tatsächlich spontan, weil nämlich mein Chef, der Propst Oliver Albrecht, der ist auch leidenschaftlicher Wasserballer.
Ah, okay.
Das wissen auch viele nicht und es ist ja wirklich ein harter Sport. Ich habe da mal Unterwasseraufnahmen gesehen, was da unter dem Wasser abgeht, neben dem über Wasser halten und schwimmen und um den Ball ringen. Genau. Also da lernt man, was Schmerzen ist und was über die Grenzen hinausgehen ist. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir in deiner Doppelfunktion momentan so viel Zeit genommen hast. Es war schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören und ich wünsche dir ganz, ganz tolle Ostertage. Diesmal in Tapka oben am See Genezareth und ich freue mich auf deine Einladung zu Pfingsten und wenn ich es möglich mache, komme ich mal runter, denn Jerusalem und du bist immer ein Besuch und eine Reise wert. Vielen, vielen Dank. Ich denke, es war ein schöner Wunsch eurerseits, mit Nikodemus Schnabel über Ostern im Heiligen Land zu sprechen. Und gerade auch jetzt, wo politisch so viel in Israel passiert, dort mal die Einschätzung und Stimme von Nikodemus zu hören. Deshalb auch diesmal die Aufforderung, dass ihr mir gerne Namen der Gäste, die ihr gerne mal beim Go-Special-Talk hören wollt, mitteilt oder mailt, böhm@andreasgemeinde.de oder als Kommentar via Insta, Facebook oder unter den Podcast schreibt. Ich versuche dann, diesen Gast möglich zu machen. Ihr könnt also gespannt sein, wer das nächste Mal mein Gast sein wird, Ende April. Euch allen wünsche ich erholsame, schöne und segensreiche Ostertage. Herzlichst, euer Carsten.